Deutschlandfunk. Andruck.
Am Mikrofon Katrin Stövesand. Herzlich willkommen zur politischen Literatur. So viel Inflation war schon lange nicht mehr. Um zu verstehen, was die aktuelle Preisentwicklung bedeuten kann, lohnt ein Blick in das Buch »Die große Inflation« von Georg von Wallwitz, der verständlich nachzeichnet, welche Rolle Politik in diesem Zusammenhang spielt. Unsere erste Rezension heute. Wir stellen Ihnen eine Geschichte der Türkei vor, verfasst vom Historiker Maurus Reinkowski, ein Buch über weltweite Netzwerke der Korruption, Geldwäsche und Verbrechen, geschrieben vom britischen Investigativjournalisten Tom Burgess und das aktuelle Buch des Afrika-Kenners Bartholomäus Grill.
Wir sind jetzt in einer Phase, wo die Kolonialgeschichte und das Verhältnis Afrikas zum Rest der Welt neu bewertet wird. Und zwar von den Stimmen des Südens, von Afrikanern und Afrikanerinnen.
Die Inflation in Deutschland bleibt auf hohem Niveau. Nachdem sie im September bereits erstmals seit fast 28 Jahren über die 4%-Marke gesprungen ist, gehen Experten davon aus, dass die Inflation von Waren und Dienstleistungen bis Jahresende noch in Richtung 5% steigen könnte. Kein vorübergehender Effekt also, aber noch kein Vergleich mit den Entwicklungen Anfang des 20. Jahrhunderts. Zwei traumatisierende Inflationen haben die Menschen in Deutschland damals erlebt. Noch drei Generationen später beeinflussen sie, wie Bürger Preis- und Zinsentwicklungen erleben und wie Akteure handeln, wenn es etwa um Gemeinschaftsschulden in der EU geht. Georg von Wallwitz erzählt in seinem Buch »Die große Inflation – Die Geschichte der Geldentwertung in der Weimarer Republik«. Kaspar Domen stellt es vor und beginnt mit einem Zitat.
Inflation ist kein Schicksal. Sie ist meistens nicht mehr als der monetäre Ausdruck politischer Entscheidungen.
Schreibt Georg von Wallwitz in »Die große Inflation«. Darin erzählt er, wie Inflation und Hyperinflation den Alltag Anfang der 1920er Jahre veränderte und viele Menschen ins Elend stürzte. Aber der Mathematiker, Philosoph und Mitinhaber einer Vermögensverwaltung analysiert vor allem die politischen Ursachen der Geldentwertung. Der Staat druckte Geld und nahm eine Inflation in Kauf, weil er so die hohen Reparationen leichter meinte, stemmen zu können. Aber die junge Demokratie nahm auch aus gutem Grund eine Menge Geld in die Hand, um Not in der Bevölkerung nach dem Ersten Weltkrieg zu lindern und eine kommunistische Revolution wie in Russland zu verhindern. Von Wallwitz schreibt,
es war, als wollte die neue Regierung sich die Ruhe erkaufen. Für jedes berechtigte Anliegen, deren es viele gab, griff sie bereitwillig in den ausgehöhlten Staatsschatz.
Finanzminister Matthias Erzberger gelang zwar die umfangreichste Steuerreform in der Geschichte Deutschlands, aber er scheiterte mit einer Umverteilung von Vermögen und Einkommen, die er als notwendig erachtete für die neue demokratische Ordnung, schreibt der Autor und schildert, wie schwer sich viele Menschen mit der Handhabung der Inflation taten, weil sie für Deutschland damals ein neues Phänomen war. Dramaturgisch geschickt greift der Autor einige für die damalige Politik und Wirtschaft wesentlichen Personen heraus, ob dem Politiker Walter Rathenau oder den Unternehmer Hugo Stinnes.
Stinnes war ein Händler und wollte nie etwas anderes sein. Der großartigste Händler seiner Zeit. Ein Unternehmer, der den Handel fast zur Kunstform erhob. Nur ein Händler wie Stinnes konnte später der König der Inflation werden. Die Löhne, die Stinnes zahlte, lauteten auf Mark. Da seine Einnahmen aus dem Export von Gütern oft über die Niederlande, wo sie umetikettiert wurden und ihre Herkunftsbezeichnung Made in Germany verloren, auf Franc, Dollar und Pfund lauteten, machte er mit dem Verfall der Währung, in der er seine Produktionskosten hatte, einen guten Gewinn.
Von Wallwitz hat ein anschauliches und erhellendes Buch geschrieben, in dem er einiges gerade rückt. Falsch sei die Erzählung, dass wegen der großen Inflation die Arbeitslosigkeit drastisch gestiegen sei, was wiederum Hitler den Weg bereitet habe. Tatsächlich sei die Arbeitslosigkeit während der großen Inflation sogar gering gewesen und erst infolge der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre drastisch gestiegen. Die Ursache dafür sei aber keine Inflation, sondern Deflation gewesen. Zum historischen Referenzpunkt der späteren Bundesbank sei aber nicht die katastrophale Phase der Deflation und Massenarbeitslosigkeit zwischen 1929 und 1932 geworden, sondern die große Inflation von 1922-23. Falsch sei auch die Vorstellung, es gebe einen Automatismus zwischen höherer Staatsverschuldung und Geldentwertung. Die entscheidende Frage sollte deswegen nicht lauten:
Sind Defizite gut oder schlecht? Sondern: Sind die Investitionen, für die wir das Geld aufnehmen, es wert?
Das ist hochaktuell. Dem Leser raubt Wallwitz die Illusion, es könne Institutionen geben, die das wirtschaftliche Geschehen stets nach ihrem Willen kontrollieren könnten. Weder Zentralbank noch Regierung seien dafür ausgestattet. Aber es helfe, wenn sie kooperierten und glaubwürdig aus einer Position der Stärke agierten. Schließlich sei es die Politik, die häufig die Inflation verursache.
Sie entsteht, wenn Regierungen zu viele Versprechen gemacht haben, die sie nicht halten können und mit Geld zu übertünchen versuchen.
Genau dies geschieht nach Ansicht des Autors auch heute in Europa, in einzelnen Ländern und auf EU-Ebene.
Die nächste Inflation wird aus einer Richtung kommen, aus der sie niemand erwartet. Und vielleicht erst zu einem Zeitpunkt, da kaum noch jemand einen Begriff von ihr hat. Für beinahe jede Zutat der Suppe, aus der sie dann entsteht, wird es, wie zur Zeit der großen Inflation, gute und rationale Gründe geben.
Keine von ihnen werde für sich genommen ausreichen, die Währung zu ruinieren, sondern im Gegenteil Linderung bringen für ein akutes Problem, ob für die Rettung des Klimas, der Rente oder zum Schutz vor der Pandemie.
Aber in der Summe werden sie wie eine süße Einflüsterung des Mephisto wirken und in den Köpfen den fatalen Konsens entstehen lassen, die Inflation sei alternativlos. Wie immer wird sie erst schmeichelnd erscheinen, dann fordernd und schließlich zerstörerisch. Jede Inflation hat eine andere Entstehungsgeschichte, aber sie enden alle gleich. In harter Arbeit für wenig Geld.
Bedenkenswerte Worte von Georg von Wallwitz, Autor des Buches »Die große Inflation«, als Deutschland wirklich pleite war. Im Berenberg Verlag erschienen 256 Seiten, 25 Euro. Rezensent war Kaspar Domen. Thank you. 10 Botschafter westlicher Staaten wollte der türkische Präsident Erdogan ausweisen. Sie hatten gefordert, den inhaftierten Kulturförderer Osman Kavala freizulassen. Für Erdogan eine unzulässige Einmischung. Kavala sitzt seit 2017 in Untersuchungshaft. Die türkische Presse feierte Erdogan für diese Ansage. Der Präsident habe den Diplomaten eine deutliche Botschaft gegeben. Auf anderer Ebene hat die Türkei gerade die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union verlängert, unter anderem bei einem Forschungs- und einem Bildungsprogramm. Wer verstehen will, wie die Türkei tickt und warum, dem sei das Buch des Historikers Maurus Reinkowski empfohlen. Geschichte der Türkei von Atatürk bis zur Gegenwart. Susanne Güsten hat sie gelesen.
Maurus Reinkowski arbeitet in der politischen Geschichte der Republik 3 Spannungsbögen heraus. Den Gegensatz zwischen kemalistisch-säkularem und religiös-konservativem Lager zum einen und zweitens den Gegensatz zwischen städtischen Eliten und der verstädterten Landbevölkerung. Soweit so bekannt. Drittens aber, und das ist so originell wie treffend, arbeitet Reinkowski das Spannungsverhältnis zwischen Zuversicht und Zorn heraus, wie er es nennt, das für den politischen Gefühlshaushalt der Republik Türkei charakteristisch sei.
Was nämlich für die Republik Türkei des 20. und des 21. Jahrhunderts gilt, ist das für die Türkei so bezeichnende Spannungsverhältnis von Zuversicht und Zorn. In der Geschichte der Republik Türkei fällt das Nebeneinander bzw. der rasche Wechsel von Helden- und Opferrolle, von Virilität und Fragilität auf. Türkinnen und Türken fällt es offensichtlich schwer, zu einer gleichmütigen Haltung gegenüber ihrem eigenen Land und ihrer eigenen Geschichte zu kommen.
Reinkowski beginnt seine Darstellung der türkischen Republik im untergehenden Osmanischen Reich. Denn die Vorgeschichte hält er für wesentlich, um dieses zerrissene Land zu verstehen. Vor allem im letzten Jahrzehnt des Wandels vom Vielvölkerreich der Osmanen hin zum türkischen Nationalstaat seien die Wurzeln des türkischen Selbstverständnisses zu finden.
In jener hochkomprimierten Phase von Gewalt und Krieg, die vom Beginn des Ersten Balkankriegs im Herbst 1912 bis zum Ende des Unabhängigkeitskriegs im Sommer 1922 dauerte, sind Heroismus und Leidensgeschichte anscheinend untrennbar ineinander verwoben. Hier findet die Zuversicht ihren Anker, nämlich in jenen Jahren gegen jede Erwartung und gegen eine Vielzahl von Feinden die Grundlagen einer modernen Türkei geschaffen zu haben. Aus den Ereignissen dieser Zeit nährt sich aber auch der Zorn, die verheerende Niederlage im Ersten Balkankrieg und der Verlust der gesamten europäischen Besitzungen, die Verbitterung darüber, dass Europa im Falle der Türkei immer mit zweierlei Maß gemessen habe und bis heute messe.
Die Widersprüche der türkischen Befindlichkeit, die in jenem Jahrzehnt wurzeln, prägen die Türkei bis heute. Das illustriert Reinkowski immer wieder. Etwa beim Völkermord an den Armeniern, den er klipp und klar als bürokratisch geplanten und überwachten Massenmord charakterisiert.
Die Anerkennung des Genozids an den Armeniern fällt bis heute vielen Türkinnen und Türken nicht nur deswegen so schwer, weil damit ein Eingeständnis von Schuld verbunden wäre. Intuitiv wird befürchtet, dass eine nüchterne Beschreibung der Geschehnisse die große Erzählung über die Entstehung des türkischen Nationalstaates in Frage stellen könnte.
Dabei müsse dies nicht so sein, fügt Reinkowski hinzu. Eine ehrliche Sicht auf den Kataklysmus bedeutet nicht, die Existenzberechtigung der Republik in Frage zu stellen. Die unablässige Abwehrhaltung der Türkei zeige aber, wie viel Zerbrechlichkeit im Heldenhaften der Republikgründung stecke. Reinkowski ist ein profunder Kenner der türkischen Geschichte, doch seine Darstellung versandet nicht in Details. Ereignisse und Entwicklungen werden nicht aufgezählt oder bloß nacherzählt, sondern in ihrer politischen Logik dargestellt. So kann er den ideologischen Wandel der PKK über 40 Jahre in einem Absatz zusammenfassen und dabei noch mit ihren jeweiligen militärischen Geschicken in Korrelation setzen. Bei solcher Prägnanz kommt unweigerlich auch einmal etwas zu kurz. Der Zusammenbruch des Friedensprozesses mit den Kurden im Jahr 2015 etwa hätte es vertragen können, etwas gründlicher seziert zu werden. Doch Reinkowski setzt klare Schwerpunkte und das Kurdenthema ist in seiner Darstellung der Republik zwar wichtig, aber nicht zentral. Umso ausführlicher setzt er sich mit den Motiven des Nationalismus und Islamismus auseinander, die heute mehr denn je im Zentrum türkischer Politik stehen. Der Autor schärft die oft vagen Begriffe von Islamismus und Nationalismus und skizziert damit eine präzise Ahnentafel der verästelten Bewegung bis zum heutigen Tag. Um dann wieder auf den Punkt zu bringen, worauf deren Erfolg gründet.
Die islamistische Bewegung und in ihrem Gefolge die rechtskonservative Strömung hatten nämlich nach einigen Jahrzehnten der Lähmung den Fehler des Kemalismus in der Konstruktion des türkischen Nationalstaats erkannt. Er hatte die Zugehörigkeit zum sunnitischen Islam zum Fundament gemacht, zugleich aber den sunnitischen Islam als kulturelles Leitsystem verworfen.
Ein kniffliges Kunststück ist es für einen Historiker, die Geschichte bis zum heutigen Tag zu erzählen, da sie in Echtzeit noch geschieht. Reinkowski gibt nicht vor, alles zu durchschauen, etwa was in der Putschnacht vom 15. Juli 2016 wirklich geschah. Ein klares Urteil hat er aber zu den Vergeltungsmaßnahmen der Regierung, die er als staatlichen Konterputsch bezeichnet. Der Historiker hat auch den Mut, eine Prognose für das Jahr 2023 zu wagen, in dem die Türkei nicht nur Jubiläum feiert, sondern auch wählen soll.
Heute erscheint eine einfache Übergabe der Macht nach verlorenen Parlamentswahlen eher unwahrscheinlich angesichts des historischen Selbstbildes der Elite um die regierende Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung. Nach vielen Jahrzehnten der Herrschaft einer westlich orientierten technokratischen Elite sei es ein Zeichen ausgleichender historischer Gerechtigkeit, dass nun die eigentliche Mehrheit der Nation die Regierung führe. Die jetzige Position der regierenden Partei begründet eben ihre Härte und ihren Autoritarismus aus der Geschichte ihrer Zurücksetzungen und Kränkungen. Geschichte wird zu einer scheinbar unerschöpflichen Quelle von Berechtigung, frühere Benachteiligungen aufzuarbeiten und aufzuwiegen.
Ein starkes Buch, das Türkei-Kenner ebenso interessieren wird wie alle, die es werden wollen.
Meint Susanne Güsten über Maurus Reinkowski, Geschichte der Türkei, von Atatürk bis zur Gegenwart. Bei CH Beck verlegt, 496 Seiten, 32 Euro. Wer gedacht hat, die Pandora Papers hätten ungefähr gezeigt, wie viel Geld gewaschen wird oder in Steueroasen versickert, der sei im Folgenden mit einer anderen Dimension vertraut gemacht. Der britische Investigativjournalist Tom Burgess widmet sich in seinem neuen Buch ausführlich einem gigantischen Netzwerk aus Korruption, Geldwäsche, Ausbeutung und Verbrechen, das schlicht die ganze Welt durchzieht. Der Titel: Kleptopia, wie Geheimdienste, Banken und Konzerne mit schmutzigem Geld die Welt erobern. Ein atemberaubender Report, findet Martin Hubert.
Offenbar hatte Tom Burgess Angst, dass man kaum glauben wird, was er auf den folgenden 450 Seiten schildert. Denn bevor er loslegt, versichert er eindringlich, dass sein Buch auf gründlicher Recherche und authentischen Zeugenaussagen beruht. Danach listet er, wie bei einem klassischen Drama, die Hauptfiguren seines Buches auf. Agenten, Banker, Diktatoren, Minister, Oligarchen, Anwälte, Whistleblower und Aufklärer. So, als wolle er die Lesenden auf eine wirkliche Tragödie vorbereiten, auf das Drama einer Welt, in der sich Politik, Wirtschaft und Verbrechen zunehmend ineinander verketten. Für Burgess war das Jahr 1989 der entscheidende Katalysator, denn es leitete in den nachsozialistischen Staaten Osteuropas und Asiens eine gigantische Privatisierungswelle ein. Burgess schreibt,
das Ende des Kalten Krieges hatte beispiellose Möglichkeiten geschaffen, sich in den Besitz des Vermögens ganzer Länder zu bringen. Die nächste Aufgabe bestand dann darin, diesen gestohlenen Reichtum im Westen in Sicherheit zu bringen. Es gab aber noch einen weiteren Zweck. Der Prozess, durch den man Macht in Geld verwandelt hatte, sollte nun Geld wieder in Macht verwandeln. Damit entstand eine weltweite Kleptokratie.
Ein gewaltiger, globaler Wirtschaftskreislauf gestohlenen Geldes, den Burgess schildert. Rohstoffreiche Länder werden ausgebeutet und privatisiert. Die herrschende Klasse wäscht das Geld in westlichen Banken und Konzernen und lässt es dann in Steueroasen oder westlichen Immobilien verschwinden. Westliche Politiker und Finanzjongleure wirkten kräftig mit, würden dadurch aber auch von dubiosen Akteuren abhängig. Burgess schildert das alles mit großer Wucht und einer Faktendichte, die einem aufgrund der vielen Details bisweilen den Atem raubt. Er verschafft den Lesenden aber immer wieder auch Luft, indem er anschaulich und spannend persönliche Kämpfe oder Gerichtsverhandlungen schildert. Oder er liefert einprägsame Charakterbilder seiner Hauptfiguren, wie das des britischen Whistleblowers Nigel Wilkins.
Moralische Integrität, sicherlich, aber es war auch ein gewisser Schalk, ein Charakterzug, der sich an den Fältchen in seinen Augenwinkeln ablesen ließ, der Nigel Wilkins dazu brachte, die Geheimnisse einer Schweizer Bank zu stehlen. Nigels Vater hatte immer gesagt, dass alle Menschen am Ende das bekämen, was sie verdienen. Sein Sohn war der Meinung, dass man diesem Prinzip ein wenig nachhelfen musste.
Nigel Wilkins hatte entdeckt, dass die Schweizer Bank BST, für die er arbeitete, Geldwäsche und Steuerhinterziehung im internationalen Maßstab betrieb. Er enttarnte das dahinterstehende Netzwerk und meldete es der britischen Regulierungsbehörde, für die er anschließend tätig war. Doch es passierte nichts. Nigel Wilkins wurde sogar entlassen. Für Tom Burgess kein Wunder, denn die City of London sei eines der Zentren der internationalen Kleptokratie.
In Großbritannien finanzieren die Banken die Regulierungsbehörden. Die Institutionen, die absolut zentral dafür sind, wie Macht in unseren Gesellschaften funktioniert. Denn Geld steht für nichts anderes als Macht. Diese Institutionen überwachen sich selbst.
Die vielen Stränge von Burgess' Buch lassen sich nur andeuten. Er belegt zum Beispiel, wie unter anderem die CIA ihre schützende Hand über mafiöse Betrüger hält, wenn es dem Geheimdienst nützt. Trumps Geschäftsbeziehungen fehlen genauso wenig wie die von Putin. Auch die Machenschaften der ehemaligen afrikanischen Machthaber Robert Mugabe oder Joseph Kabila werden unter die Lupe genommen. Besonders ausführlich widmet sich Burgess dem ehemaligen kasachischen Präsidenten Nazarbayev und dem Konzern ENRC. Beide hätten mit Gewalt, Betrug und ökonomischer Raffinesse ein riesiges Vermögen in diesem rohstoffreichen Land zusammengerafft. Als es darum ging, dieses Vermögen an der Londoner Börse unterzubringen, habe ein ehemaliger Premierminister geholfen, das Image aufzupolieren.
Das öffentliche Bild im Westen gerade zu rücken, war sicherlich komplizierter als zu Hause und außerdem um einiges teurer. 13 Millionen Dollar im Jahr. Tony Blair wusste, was beleuchtet werden musste und was besser im Dunkeln blieb. Sein Geld hatte er in einem Netzwerk von Unternehmen angelegt, das fast ebenso komplex und undurchsichtig war wie das, das Nazarbayevs Schweizer Banken für ihren Kunden entwickelt hatten.
Burgess fasst Recherchen aus vielen Jahren zusammen und erweist ausdrücklich den Whistleblowern seine Referenz, mit denen er sprach. Ohne ihren Mut und ihre Zähigkeit wüssten wir nichts von dem weltweiten Netzwerk persönlicher Beziehungen und Abhängigkeiten, den raffinierten Scheinfirmenketten und den Manipulationsstrategien des kleptokratischen Systems. Eine großartige Gegenstrategie kann Burgess nicht liefern, aber doch ein Fünkchen Hoffnung, dass er aus der Tatsache zieht, dass solche Whistleblower existieren.
Wenn es ein Gegenmittel gegen die Kleptokratie gibt, dann ist es Ehrlichkeit. Die Art von unermüdlichem Widerstand gegen Lügen, Verschleierung und Vernebelung, den Nigel Wilkins verkörperte. Es ist ein Kampf, der kein Ende hat. Der Kampf darum, wer die Geschichten erzählt, die unser Leben bestimmen.
Der Westen, bilanziert Burgess, sei bereits in einem Ausmaß in das kleptokratische Weltsystem integriert, das die Demokratie zu vergiften drohe. Neben Recht und Gesetz existiere fast schon selbstverständlich ein großer Raum des Unrechts. Eine starke These, aber nach der Lektüre dieses Buches verbietet es sich, diese Schattenwelt der Ökonomie noch zu unterschätzen.
Das Resümee von Martin Hubert über Tom Burges Buch Kleptopia, wie Geheimdienste, Banken und Konzerne mit schmutzigem Geld die Welt erobern. Im Westend-Verlag erschienen, übersetzt von Michael Schiffmann, 441 Seiten, kosten 22 Euro. Seit den 1990er Jahren berichtet Bartholomäus Grill für deutsche Medien aus Afrika. Zunächst für die Zeit, später für den Spiegel. Er hat Auszeichnungen bekommen und gehörte zum Beraterkreis von Bundespräsident Horst Köhler. Kaum ein deutschsprachiger Berichterstatter kennt Afrika besser als er. Jetzt zieht Grill noch einmal Bilanz in seinem Buch Afrika – Rückblicke in die Zukunft eines Kontinents. Marc Engelhardt hat es gelesen.
Am Ende seiner Karriere schaut Bartholomäus Grill zurück nach vorne. Dieses Paradox, das sich auch im Titel Afrika – Rückblicke in die Zukunft eines Kontinents ausdrückt, nimmt der frühere Korrespondent gleich zu Anfang seines Buchs auf. Er knüpft es an den Ort, wo seine tiefe Verbundenheit mit Afrika entstand. Im tansanischen Longido wollte der Autor 1980 mit Gleichgesinnten eine Begegnungsstätte aus selbstgebrannten Lehmziegeln bauen. Es entstand lediglich ein Hühnerstall.
Als ich Ende 2019 das morsche Gemäuer besichtigte, kam es mir vor wie ein Sinnbild für die Entwicklung Afrikas. Für einen Kontinent, der nach dem Ende der Kolonialzeit in den frühen 1960er Jahren mit hochfliegenden Erwartungen in die Unabhängigkeit aufgebrochen war und 6 Jahrzehnte später eher bescheidene Fortschritte erzielt hat. An Longido lässt sich ein Paradoxon studieren, das exemplarisch ist für Afrika. Der Kontinent ist vorangekommen und gleichzeitig stehen geblieben.
Die Rückkehr nach Longido ist ein Beispiel dafür, wie Grill seine außergewöhnlich detaillierte Beobachtungsgabe mit seinem immensen Erfahrungsreichtum verknüpft. Es ist traurig und komisch zugleich, wenn die Direktorin der Dorfschule die hervorragenden Lehrprogramme lobt, diese jedoch nicht umsetzen kann, weil die Lernmittel fehlen. So ist der einzige Computer, der Schülerinnen und Schülern zur Verfügung steht, als Schaubild an die Wand gemalt. Nur wenige Autostunden entfernt programmieren unterdessen junge Kenianer in Nairobi Silicon Savannah Apps für die Welt. Es sind Widersprüche wie diese, die Grill immer wieder beschreibt und damit klar macht, dass es die Afrikaner nicht gibt. Warum aber sind dann die Probleme in den 54 Staaten Afrikas so ähnlich? Armut, Arbeitslosigkeit, die Gier korrupter und unfähiger Eliten. Grills Bilanz lautet:
Es ist eine Mischung aus internen und externen Faktoren, die Afrika so große Probleme bereitet. Einerseits die Spätfolgen des Kolonialismus und das räuberische Weltwirtschaftssystem, das der global entfesselte Kapitalismus noch räuberischer macht. Andererseits die schlechte Regierungsführung in vielen Ländern und drittens die Synergien, die sich daraus ergeben, Die Kollusion der einheimischen Machteliten mit ausländischen Partnern, die helfen, die gestohlenen Milliarden in Steueroasen zu schleusen.
Für diese Thesen liefert Grill überzeugende Beispiele. Und er berichtet von Menschen, die all das und mehr ertragen und überwinden. Es ist der reiche Fundus an Grills Reportagen der letzten Jahre und Jahrzehnte, der das Buch lesenswert macht. Wenn Grill etwa auf Äthiopien blickt, dann schaut er auf Jahrzehnte von Aufbruch und Niedergang, die er als Augenzeuge begleitet hat. Als Berichterstatter ist Grill in seinem Element und präsentiert ein vielfältiges Bild des Kontinents und seiner vielen Völker, etwa wenn er den Leser, die Leserin, der Tonga-Musik lauschen lässt.
Urplötzlich schneidet ein kurzer Trommelwirbel durch die Beschaulichkeit. Es folgen wie vom Zufall eingestreut hohe Pfeiftöne. Ein kurzes Intervall. Dann erschallen Hörner einzeln, im Zwieklang, zu vieren, schließlich gemischt in sämtlichen Tonfarben, sanft und schrill, brummend und kichernd, tuba-dumpf und flötenhell. Dann steigen, unterlegt von dröhnenden Trommelschlägen, Gesangsfetzen aus einem Gewirr johlender, juchzender, trällernder Stimmen. Was zunächst wie heillose Dissonanz anmutet, schwillt zur furiosen Klangwolke an, die alle Geräusche des Krals verschluckt.
Auch in solchen Szenen beweist sich Grill als jemand, der sich dem Kontinent immer noch annähert, der keine absoluten Gewissheiten kennt, der neugierig geblieben ist. In den hinteren Kapiteln des Buchs, in denen er auf abstrakterer Ebene analysiert und in die Zukunft schaut, ist das nicht immer so. Da werden klimabedingt Szenen wie aus dem Endzeitfilm Mad Max heraufbeschworen und der Islamismus droht aus dem Kontinent ein, klar, Afrikanistan zu machen. Am irritierendsten ist indes das Schlusskapitel, in dem Grill meint, Vorurteile aufdecken zu müssen, die quasi in unsere europäische DNA eingeschrieben sind, wie er meint, und gleich an sich zu belegen sucht.
Mit zunehmendem Alter warf ich vor dem Abflug prüfende Blicke ins Cockpit. Saß dort ein weißer Kapitän, war ich beruhigt. Ich zweifelte an den Fähigkeiten schwarzer Piloten. Das nach einem misstrauischen Richter aus Kenia benannte Njonjo-Syndrom räumte übrigens auch ein gewisser Nelson Mandela ein. Eine andere Episode. An der Fleischtheke schnitt ein schwarzer Metzger fachgerecht Schnitzelstücke ab und ich sagte zu Antje, siehste, geht doch. Meine Frau reißt gelegentlich Witze darüber. So redet also der berühmte Korrespondent über die Afrikaner.
Was will uns Grill mit diesen Sätzen sagen? Sicher ist es richtig, sich selbst kritisch zu hinterfragen, doch ohne nachvollziehbare Konsequenz hinterlassen solche Art Geständnisse einen peinlichen Nachgeschmack, zumal sie den Reportagen nachgestellt sind und damit die Frage aufwerfen, mit welcher Haltung der Autor sie eigentlich geschrieben hat. Hier hätte mehr Klarheit gut getan. Der seltsame Exkurs jedenfalls greift zu kurz. Das ist schade, denn Grills Bilanz von mehr als 3 Jahrzehnten Afrika-Korrespondenz ist eigentlich ein wertvolles Kompendium über einen Kontinent, von dem wir nach wie vor viel zu wenig wissen.
Marc Engelhardt war das über Bartholomäus Grills Buch Afrika – Rückblicke in die Zukunft eines Kontinents. Im Siedler Verlag erschienen, Umfang 285 Seiten, Preis 22 Euro. Die Journalistin Eva C. Schweitzer ist Deutsche, arbeitet aber seit vielen Jahren in den USA und ist dort auch zum Teil aufgewachsen. Sie lebt zu circa einem Drittel in Berlin und zu circa zwei Dritteln in New York und kennt dadurch beide Gesellschaften und Kulturen gut. Sie hat bereits Bücher über die USA geschrieben, etwa über den Überwachungsapparat. In ihrem aktuellen Buch geht es um Anti-Deutsche, hierzulande und in den USA. Dafür macht sie zunächst aus, wen sie warum für antideutsch hält und führt diese Haltung auf die USA zurück. Links blinken, rechts abbiegen, lautet der Titel. Matthias Bertsch hat es für Andruck gelesen und ist nur in Teilen überzeugt.
Eva Schweitzer benutzt gern starke Bilder, um deutlich zu machen, worum es ihr geht. Vor allem in der für sie zentralen Frage der Einwanderung. Dazu gehören immer wieder Vergleiche zwischen Deutschland und den USA.
Amerika betreibt Immigration, als gelte es, Personal für eine Farm zu finden. Eine nicht besonders gut geführte Farm, wo die Kühe regelmäßig ausbüchsen und der Tornado ab und zu das Dach mitnimmt, aber trotzdem eine Arbeitsstätte.
Während in den USA Nützlichkeitserwägungen im Mittelpunkt stehen, wird der Einwanderung nach Deutschland unter idealistischen Gesichtspunkten diskutiert. Die Bundesrepublik, so die Autorin, verhalte sich wie eine Familie, in der die Kinder ständig Hunde aus dem Tierheim adoptieren, weil sie sie niedlich finden, um sie dann dem Nachbarn aufzudrängen, weil sie nicht wissen, wie sie sie füttern sollen.
Die Gründe für die deutsche Einwanderungspolitik sind eher in der deutschen Psyche zu finden. Die Immigrationsbefürworter, die den Einwanderungsdiskurs dominieren, sind in der Regel linke Deutschland-Schlechtfinder und besorgte Antifaschisten. Es sind die Leute, die, nach dem alten grünen Motto, die Ausländer bitten, nicht mit den Deutschen alleingelassen zu werden oder erst dann, wenn Lara Sophie in die Schule kommt. Sie wollen, dass Deutschland weniger deutsch wird und dafür bunter und multikultureller.
Wie oft im Buch liegen Wahrheit und Dichtung eng beieinander. Natürlich wurde und wird Einwanderung auch in Deutschland stark von den Bedürfnissen der Wirtschaft bestimmt. Die Anwerbung der sogenannten Gastarbeiter ist ein gutes Beispiel dafür. Im gesellschaftlichen Diskurs, da hat Schweitzer recht, sind allerdings jene Stimmen besonders laut, die eine liberale Einwanderungspolitik zu einer moralischen Pflicht erklären und dies mit der Geschichte begründen. Die Flüchtlinge, so schreibt sie, würden als Erlöser von der schrecklichen deutschen Vergangenheit gesehen. Die Politik der offenen Grenzen vom Herbst 2015 habe Deutschland jedoch nicht nur Lob eingebracht, sondern sei auch für einen massiven Rechtsruck verantwortlich. Vom Aufstieg der AfD über das Brexit-Referendum bis hin zur Wahl von Donald Trump.
Hart auf den Punkt gebracht hat die deutsche Aufnahme von Flüchtlingen ohne Sicherheitskonzept und Plan den USA 4 Jahre rassistisches und faschistoides Rollback gebracht.
Spätestens an dieser Stelle dürfte mancher das Buch bereits wütend in die Ecke geschmissen haben. Schweitzers Stil ist polemisch, für viele ihrer Thesen bleibt sie Belege schuldig. Und doch hat ihre ätzende Kritik einen wichtigen Kern, und der lautet: Was seid ihr doch selbstgerecht, ihr pseudolinken Besserwisser? Denn wirklich links sind die von Schweitzer kritisierten Moralapostel nicht. Sie sind oder geben sich woke, das heißt besonders wachsam gegenüber Diskriminierungen und fühlen sich damit dem Rest der Gesellschaft überlegen. Ihren eigenen Anteil an Diskriminierung dagegen blenden sie aus. Als Beispiel nennt die Autorin eine Kolumne von Helene Fares für die Süddeutsche Zeitung, in der Letztere über den Zusammenhang von Kolonialismus und Humus sinniert.
Gentrifizierung sei, so die SZ, wenn jemand kommt, nimmt sich etwas, verändert es ein bisschen und inszeniert es als etwas Neues und Hippes. Nein, liebe HobbyköchInnen von der SZ, Gentrifizierung ist, wenn ärmere Mieter von wohlhabenden Schickimickis wie euch aus ihren Wohnquartieren verdrängt werden.
Ursprung der Wokeness sind die USA. Dort verbinde sich ein ungezügelter Kapitalismus mit einem Negativbild von Deutschland, das auf britische Propaganda vor und im Ersten Weltkrieg zurückgehe. Schweitzer illustriert das an der bis heute meinungsbildenden New York Times. Als Herausgeber Adolf Ochs, ein deutscher Jude, im September 1918 einen Kommentar veröffentlichte, in dem die US-Regierung aufgefordert wurde, ein Kapitulationsangebot der Österreicher anzunehmen, kam es zu wütenden Reaktionen.
Ochs wurde als Verräter und Internationalist beschimpft, der ausländische Interessen habe. Kommentatoren wiesen auf seine deutsch-jüdischen Wurzeln hin und spekulierten, dass Ochs womöglich jüdischen Banken verpflichtet sei, die die deutschen Kriegsanstrengungen finanziert hätten und deshalb auf einen deutschen Sieg setze.
Um ihren amerikanischen Patriotismus zu beweisen, nahm die Zeitung fortan einen klar antideutschen Kurs ein. Ein Ressentiment, an das die Antideutschen heute anknüpften, wenngleich aus anderen Motiven.
Im Grunde sind Antideutsche spätgeborene, überkompensierende Widerständler gegen die Nazis. Sie glauben, durch die öffentliche Zurschaustellung ihrer antideutschen Haltung in den Augen der Welt von der Erbsünde Auschwitz ausgenommen zu sein.
Sie blinken links und biegen rechts ab, so Schweizer. Wirklich überzeugend ist der Buchtitel nicht, vor allem weil für Schweizer von Hermann Gremlitzer bis Joschka Fischer alles antideutsch ist, was sich zu eng an die USA oder den Westen bindet. Dabei ist ihre Kritik im Einzelnen oft berechtigt. Den Völkermord an den Herero zu einer genuin deutschen Gräueltat zu machen, bedeutet, mit zweierlei Maß zu messen.
Das eigentlich Fatale ist, dass die internationale Debatte um die Herero keineswegs als Beispiel dafür dient, wie Briten, Belgier und Franzosen mit den Mordtaten in ihren Kolonien umgehen sollten, sondern ganz im Gegenteil, von diesen ablenkt. Das liegt natürlich auch daran, dass die Kolonialmächte die Alliierten der Weltkriege waren, die auf eine gute Geschichte zurückblicken möchten.
So finden sich bei Eva Schweizer eine Menge kluger Beobachtungen und berechtigter Kritikpunkte an zunehmend engstirnigen oder intoleranten Positionen im linksliberalen Mainstream in der Bundesrepublik. Doch ihr pauschalisierendes Linken- oder Woken-Bashing hinterlässt am Ende den Eindruck, dass es ihr weniger um eine Analyse als um eine Abrechnung geht.
Das Fazit von Matthias Bertsch über Eva C. Schweizer. Links blinken, rechts abbiegen. Die unheimliche Allianz zwischen Neurechten, woken Antideutschen und amerikanischen Neokonservativen. Im Westend Verlag erschienen, 271 Seiten, 20 Euro. Andruck gibt's wieder am kommenden Montag, dann unter anderem mit einem Buch über die US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Mein Name ist Katrin Stöbesand, ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend. Thank you.